Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir Gott begegnen können. Und ich würde mit einer ganz praktischen Frage gerne anfangen und dich und euch fragen, wem bist du denn letzte Woche begegnet? Jetzt weiß ich, ganz vielen Leuten, aber wenn du so spontan zurückdenkst, ist da irgendeine Begegnung, wo du sagst, ah, die fällt mir spontan ein, die war vielleicht besonders? Vielleicht besonders schön? Vielleicht besonders ärgerlich? Ah, jetzt fällt einem manchen was ein. Ja. Manche Begegnungen prägen. Und manche Begegnungen, ganz viele sogar, die gehen einfach an uns vorbei. Und manchmal freuen wir uns, wenn wir so Begegnungen haben, die uns prägen, die vielleicht sogar verändernd sind. Und manchmal ist es auch verletzend, wenn man übersehen wird. Wenn man einem nicht begegnet oder wenn Leute uns nicht begegnen. Wenn wir aber denken, also jetzt freue ich mich auf diese Begegnung und dann findet die gar nicht statt. Also man kann über die Begegnungen nachdenken, die man hatte, man kann aber auch vielleicht über die Begegnungen nachdenken, die man gerne gehabt hätte. Und um beides geht es auch heute in diesem Text. Und wir sind ja in der großen Reihe der Begegnungen im Johannesevangelium, letzte Woche Nikodemus, dieser jüdische Gelehrte, dem Jesus begegnet ist. Und ich ermutige mal, so das Johannesevangelium durchzulesen, weil da gibt's ganz viel spannende Begegnungen. Mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, der Ehebrecherin, dem Blindgeborenen, Lazarus, der war schon tot. Also Begegnungen, die tatsächlich verändern und die unglaublich unterschiedlich sind. Jesus begegnet Menschen auf ganz unterschiedliche Art und tatsächlich an ganz unterschiedlichen Orten, weil Jesus zu Menschen geht und ihnen da begegnet, wo sie sind. Und das ist spannend heute auch, ein ganz spannender Ort, der Teich Bethesda. Bethesda ist hebräisch und heißt sowas wie Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Das ist eine alte Zisterne in Jerusalem, der heilende Kräfte zugesprochen werden. Und ich möchte diesen Text aus Johannes 5 gerne lesen, wo es diese Begegnung des Kranken, des Gelähmten am Teich Bethesda gab. Es war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank da. Als Jesus den liegen sah, vernahm er, dass er schon so lange gelegen hatte und spricht zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, da steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging. Es war aber Sabbat an dem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mann, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, denn da war viel Volk an dem Ort. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht noch etwas Schlimmeres geschehe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr nach ihm zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich somit Gott gleich. Ein sehr spannender Text. Und er hat so zwei Erzählstränge. Der erste ist diese Heilung des Kranken, des Gelähmten, der seit 38 Jahren dort lag, immer wieder Hoffnung hatte und immer wieder hoffnungslos zurückgeblieben ist. Und der zweite Erzählstrang kommt dann da raus und berichtet das, was letzte Woche bei Nikodemus sich schon angedeutet hat und was dann im Johannesevangelium sich immer enger zieht, dass die jüdischen Gelehrten, die jüdische Elite immer mehr und kritisch Jesus sah und jetzt zum ersten Mal sogar den Beschluss fassten, ihn zu töten. Also da staute sich was auf, da wurde richtig Wut und Gefahr wahrgenommen über Jesus. Und dann haben wir hier noch was ganz Spannendes in diesem Text. Nämlich, wenn ihr diesen Text lest, da werdet ihr sehen, da fehlen zwei Verse. Nämlich die Verse 3 und 4. Die sind in den meisten Übersetzungen heute nicht mehr drin. Und die möchte ich uns mal kurz vorlesen, weil ich glaube, es lohnt sich da zwei Sätze zu sagen. Nämlich die Verse 3 und 4. Die Lahmen, Kranken, Ausgezehrten warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Und diese zwei Verse waren über viele Jahrhunderte in unserem Neuen Testament, aber in den letzten Jahrzehnten wurden sie sozusagen wieder herausgenommen. Und das nennt sich Textkritik. Ich mache jetzt keine theologische Vorlesung, keine Angst, aber ich finde es ganz interessant, weil es ein bisschen was von unserem Glauben widerspiegelt. Hier sind zwei Verse und die Bibel, das Neue Testament, setzt sich ja nicht zusammen, wie jetzt zum Beispiel im Islam, aus einem Diktat, das vom Himmel kam, sondern wir glauben, dass der Heilige Geist den Prozess, wie die Bibel entstanden ist, wie das Neue Testament entstanden ist, geleitet hat. Und das Neue Testament besteht aus 5000 Fundstücken, aus 5000 Papyri mit griechischen Texten, die überliefert wurden. Und dieser Vers 3 und 4, der war in so einem ersten Entwurf des Mehrheitstextes da. Aber dann hat man noch mal was gefunden, das war älter und kürzer und deshalb wichtiger. Und dann hat man gemerkt, da in diesen ältesten Schriften, da sind diese Verse 3 und 4 gar nicht drin. Also hat man sie wieder herausgenommen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir glauben an die Bibel, aber wir glauben viel mehr, dass Gottes Geist durch die Bibel spricht. Dass er lebendig ist. Und das wird, finde ich, in diesem Text und auch in dieser Kleinigkeit sehr deutlich. Da ist etwas lebendig. Da ist eine historische Begegnungsstätte. Warum auch immer, die hat für die Leute Hoffnung. Ja, in diesen Versen 3 und 4 steht, dass Gottes Engel niederkam. Es gibt auch natürliche Erklärungen, da war nämlich eine Quelle und immer wenn es geregnet hat, da hat diese Quelle Wasser ausgespuckt und dann wurde diese Quelle sozusagen ist in diese zwei Seen gelaufen und dadurch haben die sich bewegt. Egal. Das Entscheidende ist, Leute wurden gesund. Wer zuerst da war, der wurde gesund. Und dieser Mann, der hatte keine Chance, denn er war lahm. Er kam nicht alleine zum Wasser. Er hat diese Hoffnung vor Augen gehabt mit vielen anderen. Da war viel Volk und da waren 5 Hallen insgesamt mit Säulen und das war ein riesengroßes Gelände und vielleicht kann man das mal kurz zeigen auf dem Bild, weil das tolle 1888 hat man bei Ausgrabungen diese Bethesda-Anlage wieder gefunden. Und man hat 25 Meter abgetragen an Schutt und Steinen und unter 25 Meter kam das dann vor. Und diese Becken, die man da ausgegraben hat, die waren ziemlich groß, nämlich 5000 Quadratmeter Wasser, 13 Meter tief waren die. Kannst einfach mal eins weitermachen. Und Außen herum waren lauter Hallen, wo tatsächlich da dann diese Leute lagen und Hoffnung hatten. Hoffnung, dass sie heil werden. Eine Stätte, wo Hoffnung war, aber auch viel Enttäuschung. Wo Leute da waren, die gesund wurden, aber auch Leute, die nicht gesund wurden, die keine Chance hatten, die übersehen wurden, die niemand hatten, der ihnen geholfen hat. Und dann war wieder so ein Tag in Jerusalem. Aus ganz Israel kamen die Leute zusammen, ein großes Fest, vielleicht das Passafest. Die Befreiung aus Ägypten, der Aufbruch in ein neues Leben wurde gefeiert. Überall waren die Leute. Und man musste durch dieses Schaftor gehen und vielleicht hat man beim Vorbeigehen auch die Leute gehört, die gerufen haben, die Hoffnung hatten, die Hilfe gebraucht haben, die gesagt haben, ja, wir wollen doch gesund werden, wir wollen wieder Teil dieser Gesellschaft werden, ja, wir wollen doch auch mal wieder zum Tempel gehen, wir wollen auch opfern, wir wollen doch mit euch sein. Aber diese Leute rund um diesen Teich Bethesda, die hatten keine Chance. Die hatten die Hoffnung, aber die wenigsten haben es geschafft. Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Aber wem wird diese Gnade zuteil? Wer wird von dieser Barmherzigkeit was abbekommen? 38 Jahre. Viele denken, na, da haben sie doch gar nicht gelebt, ja, vor 38 Jahren. Die Älteren können mal kurz überlegen, wo war ich heute vor 38 Jahren, so ungefähr? Was war da? Ja, also ich kann mich noch erinnern. Aber es ist lange her und ich musste meine Mutter anrufen. Aber egal. 38 Jahre, das ist richtig lang. 38 Jahre an einem Ort. Hat man da noch Hoffnung? Hat man da noch Hoffnung? Oder ist nicht irgendwie alles vorbei? 38 Jahre. Liegt er da? Und dann kommt einer vorbei und fragt, willst du gesund werden? Das ist fast ironisch, oder? Willst du gesund werden? 38 Jahre. Und der Mann, der antwortet ganz rational und sagt, ich habe niemand, der mir hilft, ans Wasser zu kommen. Und vielleicht hat er gedacht, wenn der Mann mich anspricht, vielleicht will er mir helfen. 38 Jahre hat ihn vielleicht keiner angesprochen. Und jetzt wird er angesprochen. Und gefragt, willst du gesund werden? Nein, ich habe niemand. Aber ja klar, ich will gesund werden. Und da war sie plötzlich wieder, diese Hoffnung, die vielleicht schon ganz klein oder vielleicht sogar schon weg war. Und Jesus sagt, nimm dein Bett und geh. Und der Mann ward gesund, nahm sein Bett und ging. Ganz unspektakulär, das war's. Und ich finde das total spannend, weil ich glaube, das sind so, wenn man diese kleine Heilungsgeschichte hier nimmt mit diesem Gelähmten, sind da drei Schritte, die zu beobachten sind. Nämlich sehen, sprechen und helfen. Das erste war, dass Jesus diesen Mann gesehen hat. An diesem Fest, bei diesem Treiben, an diesem Schaftor, Hunderte, Tausende sind vorbeigelaufen. Die dort in den Hallen lagen, alle waren mit sich selbst beschäftigt, hatten vielleicht ihre Verwandtschaft dabei, haben sich startklar gemacht, haben vielleicht eine Kette gemacht, einer stand am Wasser, hat geguckt, immer bewegt sich's, hat dann irgendwie Zeichen gegeben oder einen Ruf oder sowas, die anderen haben den gepackt, den nächsten, den Kranken und dann ins Wasser gebracht, was auch immer. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und dann saßen da ein paar, wie unser Gelähmter, seit 38 Jahren. Die hat niemand gehabt. Und Jesus läuft vorbei und er sieht ihn. Und das hat mich erstmal berührt. Wen sehen wir? Wen nehmen wir wahr? Und ich muss da sehr selbstkritisch sagen, mein Alltag ist oft sehr voll. Ich arbeite gerne, ich habe eine tolle Familie, Freunde und alles ist ganz gut getaktet. Ich habe einen super Terminkalender, steht alles drin. Aber manchmal ist das so eng getaktet, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe, Menschen um mich herum zu sehen. Da, wo ich arbeite, da, wo ich beim Bahnhof bin, da, wo ich einkaufe, nehme ich noch Menschen wahr. Jesus hat diesen Mann gesehen. Und dann hat er ihn angesprochen, das Nächste. Er hat ihn nicht nur gesehen, nicht nur wahrgenommen, sondern er hat ihn angesprochen und hat ihn gefragt. Er hat diese Isolation, in der er 38 Jahre war, durchbrochen. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Da wird jemand angesprochen. Und dann hat er ihm geholfen, ganz praktisch, das, was er konnte. Und der Mann wurde heil. Und ich hatte vor einigen Jahren mal eine kleine Begebenheit, da ist mir das zum ersten Mal so deutlich geworden. Da war ich damals, schon ein paar Jahre her, Pastor in St. Georgen im Schwarzwald. Und ich war beim Einkaufen und es ist ein kleines Städtchen. Und deshalb kennt man so die Leute. Und als ich da wieder zurückgelaufen bin, habe ich eine Frau gesehen, mit Kopftuch, ausländisch. Und die habe ich schon ganz oft gesehen. Ja, aber ich habe die nie wahrgenommen. Also ich wusste, die wohnt irgendwo da hinten. Und an diesem Tag hat die zwei so schwere Tüten gehabt und ich weiß auch nicht warum, mache ich nochmal nicht. Und ich habe sie einfach angesprochen und gefragt, ob ich ihr helfen kann, diese Tüten nach Hause zu tragen. Ja, und diese Frau guckt mich an und fängt an zu weinen. Und ich war völlig peinlich berührt, alle Leute haben geguckt, ich habe nichts gemacht. Und dann hat sie sich wieder beruhigt und ich habe so ein bisschen Abstand, ja, und dann hat sie in gebrochenem Deutsch gesagt, sie wohnt seit 8 Jahren in St. Georgen und ich bin der Erste, der sie anspricht. Der Erste, der sie anspricht. Und es ist zum ersten Mal, ich habe zum ersten Mal verstanden, was das heißt. Und ich habe dann mitgegangen und sie hat mit ihren zwei Kindern in einer kleinen Einzimmerwohnung gelebt. Und ihr Mann wurde von der Taliban verschleppt. Und sie hat seit 8 Jahren kein Lebenszeichen mehr. Und sie hat zum ersten Mal jemand diese Geschichte erzählen können. Und ich habe zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, was dieser Gelähmte vielleicht erlebt hat. Er wurde aus der Isolation herausgeholt. 38 Jahre lag er da, hoffnungslos. Und dann kommt einer und spricht ihn an. Er sieht ihn, er spricht ihm an und er hilft ihm. Und es ist eigentlich was Einfaches. Okay, das Heilen am Ende, ja, gebe ich zu. Aber was heißt das denn? Was heißt das denn für uns? Was heißt das denn, wenn wir durch unseren Alltag gehen? Was heißt das denn? Wen sehen wir denn? Wen nehmen wir denn wahr? Wo haben wir denn mal den Mut, jemand anzusprechen? Ein Freund von mir, der ist noch schüchterner als ich und der sagt immer, so mit dem Ansprechen, das findet er völlig blödsinnig, aber er betet manchmal, wenn er von der Arbeit von der Arbeit nach Hause und wieder zurück, da betet er und sagt, Gott, willst du mir irgendwas zeigen für irgendjemand? Soll ich irgendjemand wahrnehmen? Und dann war es so, wie er sagt, Mann, da fährt er immer an dem einen Haus vorbei und er kennt die Leute nicht, aber irgendwie war das irgendwie, dass er dachte, den sollte man mal was Gutes tun. Und dann hat er gedacht, naja, also ganz normal ist das ja auch nicht. Und wir haben uns dann mal getroffen auf einen Kaffee und er sagt, ich habe immer das Gefühl, ich soll denen mal was Gutes tun, aber ist das normal? Sage ich, nö, aber es macht ja nichts. Ja, also es hindert ja nicht, was Gutes zu tun. Und dann hat er so ein Paket mit Geschenken gekauft, mit netten Sachen und hat es denen heimlich vor die Tür gestellt und ist weg. Und sagt dann, haben wir uns nächstes Mal wieder getroffen, sagt er, Tobi, ich hab denen was vor die Tür gestellt. Okay, das mit dem Ansprechen und so, das hat noch nicht geklappt, aber ich glaube, das beginnt damit. Was sehe ich, was nehme ich wahr? Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, ist das vielleicht eine der größten Krankheiten, unter denen wir leiden. Dass wir leiden, dass wir uns nur noch um uns selber drehen. Dass wir vor allen Dingen nur noch uns selbst sehen. Dass wir in unseren Gedanken, und da nehme ich mich jetzt leider sehr mit hinein, zuerst fragen, wie geht's denn mir? Komme ich nicht zu kurz? Und dass wir manchmal darüber vergessen, wen sehe ich denn? Und auch wir werden natürlich gesehen und wollen gesehen werden. Und wir freuen uns, wenn wir eine ermutigende Karte bekommen, ein freundliches Wort, eine Einladung zum Kaffee trinken, eine Frage, wie geht's dir, nicht als Floskel und beim Weiterlaufen, sondern wenn wirklich vielleicht jemand stehen bleibt und Zeit hat. Wir feiern heute Abendmahl, und Abendmahl ist für mich auch so eine Begegnung. Eine Begegnung mit Jesus, wo er mich ansieht durch Brot und Wein und fragt, möchtest du heil werden, Tobias? Möchtest du heil werden? Und diese Frage, die dieser Gelähmte ja bekommen hat, die ist ja auch ein bisschen komisch nach 38 Jahren. Natürlich ist ja irgendwie logisch, der möchte heil werden, oder? Aber als ich nachgedacht habe, dachte ich, nee, so logisch ist das gar nicht. Wir können uns auch mit Krankheit, wir können uns auch mit Einsamkeit, wir können uns auch mit bestimmten Dingen unseres Lebens ganz schön gut arrangieren. Wir können die sogar gebrauchen manchmal und sagen, ja, ich bin halt so ein armes Würstchen, allen anderen geht's gut. Und unsere Identität ist nicht über das, was gut ist, sondern auch über das, was manchmal schlecht ist. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Weil das auch was für sein Leben heißt. Und er muss auch was dafür tun, nämlich er muss glauben und aufstehen. Er muss sein Bett nehmen und gehen. Und wenn uns Jesus begegnet, dann heißt das auf der einen Seite, er sieht uns an, er will uns helfen, er will uns heilen. Aber das heißt auch vielleicht, dass wir bestimmte Lebensumstände ändern. Dass wir bereit sind, da unser Bett zu nehmen und zu gehen. Das heißt nicht, dass Jesus der magische Medizinmann ist, der uns einfach so hilft, sondern der unser Leben hineinspricht und manchmal vielleicht auch Dinge sagt, die unbequem sind. Bei der zweiten Begegnung hat Jesus dem nicht mehr Lahmen gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Und bei Jesus war die Wort und das Tat und das Geistliche und das Leibliche, das hat immer zusammengehört. Das konnte man nie trennen. In jeder Heilungsgeschichte wird irgendwas anderes betont. Das ist total faszinierend. Und das hat was mit seinem geistlichen Leben zu tun. Es ging nicht um die jüdischen Gesetze. Die hat Jesus ja gerade gebrochen, wie man dann gesehen hat und wie wütend die Leute wurden. Sondern es ging um dieses neue, aufbrechende Reich Gottes. Da, wo was sichtbar wird, in Heilung, in Heilwerden. Und wenn wir die Essenz von dieser Geschichte verstehen wollen, dann würde ich sagen, jawohl, es geht um Heilwerden an Körper, Seele und Geist. Weil er körperlich gesund ist, heißt es noch nicht, dass er geistlich gesund ist. Und Jesus sieht beides. Und wenn wir Abendmahl feiern, geht es genau um das. Es geht um Versöhnung. Es geht darum, versöhnende Kraft Christi anzunehmen, damit unser Leben, unsere Beziehungen zu mir, zu Gott, zu den Menschen um mich herum, dass die ein Stück heil werden können. Und das ist eigentlich das Schönste, was wir feiern können. Deshalb feiern wir heute Abendmahl. Das ist wunderbar. Das ist etwas, wo wir uns freuen können, wo wir freudig hier nach vorne gehen können, wo wir Jesus begegnen können in Brot und Wein. Das schmecken können, dass er uns begegnet, dass er uns ein Stück heil macht. Und dass wir nach draußen gehen und uns fragen, wem möchte ich jetzt begegnen? Wem möchte ich diese Woche begegnen? Wem möchte ich jetzt ein Wort, eine Begegnung, ein Blick, eine Karte, was auch immer, mitgeben? Sehen, sprechen, helfen. Auch in dieser Woche. Ist die Herausforderung an uns und die Zusage. Eine Spannung, die zusammengehört. Und ich freue mich darauf, dass wir das als Gemeinde, auch als Ermutigung miteinander feiern können. Und dass wir einander wahrnehmen können. Vielleicht beginnt das schon beim Mittagessen nachher. Vielleicht beginnt das schon in der Frage, oh, mit der Technik, das war heute schwierig. Vielleicht sehe ich das mal und frage, oh, braucht ihr Hilfe? Ich bin da ganz gut drin. Oder in so blöden praktischen Dingen halt. Das Evangelium von Jesus Christus ist das Evangelium der Begegnung. Das Evangelium der Versöhnung. Und auch wenn du Dinge mit dir rumträgst, vielleicht auch Verletzungen von Begegnungen, die 38 Jahre alt sind, ist es nie zu spät, loszulassen. Weil Jesus sagt, willst du gesund werden? Amen.